Deutschlandfunk.
Endlich wieder ein Match, wo es einfach mal läuft. Natalie ist genau in diesem Modus. Sie fühlt sich richtig gut und sicher, beide wollen das Gleiche, was Festes. Sie läuft von der Party nach Hause und textet ihrem Match.
Ich habe ihm dann geschrieben, ja, ich bin jetzt auf dem Heimweg. Und er meinte dann, ja, dann wartet er noch so lange, bis ich sicher zu Hause bin, bis er schlafen geht.
Und dann sagen sich die beiden noch richtig cute gute Nacht. Wird das jetzt die nächste Love Story? Spoiler? Nö. Denn schon eine Woche später wird die Kommunikation plötzlich sehr einsilbig.
Da war ich dann schon sehr verwundert. Also, ja, ich glaube, das war so der Moment, wo ich mir dachte, okay, irgendwas ist falsch.
Facts und Feelings.
Hallöchen. Toll, dass ihr am Start seid. Ich bin Charlene Rogall und heute gucken wir wieder auf einen Struggle, der uns im Alltag begegnet. Und wir suchen nach Lösungen, gemeinsam mit Expertinnen. Heute geht's um die Dating-Bubble. Vielleicht kennt ihr das Phänomen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, wie meine Oma sagen würde. Also, ihr matcht eine Person und ihr denkt, das ist es. Wir haben voll die gleichen Dating-Absichten. Nur um dann festzustellen, nee, das ist es irgendwie nicht. Ist hier irgendwie ganz anders. Wie gehen wir am besten damit um, wenn sich der Vibe ändert? Und wie können wir im Vorhinein schon checken, ob unser Gegenüber nicht vielleicht doch eine Mogelpackung ist? Kurzum, wie authentisch sind wir beim Dating? Leute, ihr hört jetzt die Dating-Story von Natalie und Mr. X. Volle Transparenz, wir kennen nur Natalies Perspektive. Ihr Date hätte uns vielleicht eine ganz andere Version der Geschichte erzählt. Aber wir wollen uns heute darauf konzentrieren, wie es sich anfühlt, wenn verschiedene Dating-Absichten erst nach und nach klar werden. Natalie erzählt mir das so. Vor ungefähr 2 Monaten hat sie mit einem Typen gematcht, die beiden haben geschrieben und sich zum Spazierengehen getroffen.
Und das war super schön. Also wir haben uns richtig gut verstanden, hatten auch dieselben Vorstellungen und Werte von der Beziehung. Er hat mir dann danach auch direkt geschrieben, dass er es richtig, richtig toll fand. Und ich hatte ein sehr gutes Gefühl. Und am nächsten Tag ist er dann spontan auch zu meiner WG-Party gekommen und hat dann sogar bei mir geschlafen, aber es war von vornherein klar, dass auch nichts passiert, weil er auch eine 5-Date-Rule hat und das hat auch signalisiert, dass er das ernst meint.
Verstehe, und also ihr hattet das schon so ein bisschen abgesteckt.
Ja, genau. Und dann haben wir den ganzen nächsten Tag auch miteinander verbracht und haben uns da aber auch schon so verhalten, wie als wären wir in der Beziehung oder als würden wir uns super lang kennen. Und es war auch immer noch richtig schön.
Vielleicht nochmal, um so dein Gefühl für diesen Menschen zu verstehen. Was hat dir denn ein gutes, sicheres Gefühl gegeben?
Er war super aufmerksam, höflich und wir haben auch über Dinge gesprochen, die sehr deep waren. Wir haben uns sehr gut verstanden, viel gelacht. Ich habe mich richtig wohl bei ihm gefühlt und hatte auch das erste Mal seit langem wieder das Gefühl, das kann richtig gut laufen, unkompliziert laufen.
Du hast ja gesagt, dann wurde es komisch. Wann war denn der Kipppunkt und was hat sich da verändert?
Also in den 2 Wochen, in denen wir uns kennengelernt haben, hatte er Urlaub und dann hat er wieder angefangen zu arbeiten. Dann hat er sich viel weniger gemeldet, aber auch viel distanzierter. Es kamen dann auch oft keine Gute-Nacht-Nachrichten und er hat einfach kein Interesse mehr gezeigt und hat das alles auf die Arbeit geschoben, dass ich es ja nicht gewohnt bin, dass er jetzt wieder arbeiten ist. Und ich habe dann auch ein paar Mal nachgefragt, ich mache mir ein bisschen Sorgen, ist alles okay zwischen uns? Und er so, ja, mach dir keinen Kopf.
Das heißt, du bist schon so auf ihn zugegangen und hast das angesprochen.
Ja, und das war für mich auch eine große Überwindung, weil ich nicht, needy oder nervig rüberkommen will, weil wir kannten uns ja wirklich erst seit einer Woche. Aber ich hatte ein so gutes Gefühl, dass ich mir dachte, ich muss das jetzt ansprechen für meinen inneren Frieden, dass alles okay ist.
Was hat es mit dir gemacht, denn zu merken, okay, er sagt, yo, alles ist cool. Und du denkst dir so, naja, aber irgendwie ist auch alles anders.
Also es hat mich einerseits beruhigt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht mache ich einfach zu viel Drama draus. Aber es hat sich an seiner Schreibweise einfach auch nichts geändert. Und dann habe ich mich auch nicht wertgeschätzt gefühlt, weil ich mir dachte, ich sag dir, was mein Problem ist. Und du gibst dir dann auch keine Mühe, mir dann ein gutes Gefühl dabei zu geben. Mhm. Und zwischendrin kam dann aber trotzdem ab und zu wieder so ein Herz oder ein Gute-Nacht-Maus. Und also es waren immer so ja, ein paar Nachrichten, die dann wieder volles Interesse gezeigt haben, aber 90% war absoluter Quatsch.
Und jetzt? Aktueller Stand?
Dann habe ich es einmal nochmal angesprochen und dann hat er erstmal alles auf mich geschoben, dass ich mich ja auch weniger gemeldet habe, aber ich habe mich nur deswegen weniger gemeldet, weil ja nichts zurückkam und dann muss ich ihm ja nicht von meinem ganzen Tag erzählen, wenn dann nur ein ah cool zurückkommt.
Voll.
Dann vor einer Woche habe ich ihm dann geschrieben, okay, ich fand die ersten Dates richtig, richtig toll, aber wenn sich jetzt nichts ändert und du dir jetzt die Zeit nicht nimmst am Wochenende, dann kann ich das so nicht mehr mitmachen und das fühlt sich an wie hinhalten und das ist mir gegenüber einfach nicht fair. Und dann kam die Nachricht, ja, versteht er, aber er hat einfach gemerkt, er weiß nicht, ob er bereit für eine Beziehung ist.
Aha.
Und er genießt seinen Freiraum gerade so sehr. Und er wollte jetzt einfach mal schauen, wo es so hinführt. Und wenn es eine Freundschaft wird, ist es ja auch okay. Und das waren einfach überhaupt nicht die Signale, die er mir ganz am Anfang gesendet hat. Und das hat mich dann schon sehr schockiert. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, ob wir persönlich nochmal drüber reden wollen. Und dann haben wir gesagt, okay, 2 Tage später treffen wir uns und wir sind super entspannt in das Gespräch reingegangen und er hat dann erstmal versucht, so, ja, wie war dein Tag, wie war deine Woche, wie geht's dir so, also versucht abzulenken, dann haben wir kurz darüber gequatscht und dann habe ich ihm dann gesagt, ja, was soll der Quatsch, also ich bin nicht deswegen hier, ich möchte darüber reden, wieso er so ist, wie er gerade ist. Und dann hat er mir das eben nochmal erklärt. Er weiß nicht, ob er bereit für eine Beziehung ist. Und er mag mich ja, er findet mich attraktiv, er findet mich toll. Und ja, er hätte das jetzt einfach mal so weiterlaufen lassen.
Das ist ja aber auch nett, oder? So, ja, ich wollte mal so gucken.
Ja, genau. Und ich war in dem Moment leider so naiv und habe gesagt, ja, okay, dann lassen wir das jetzt so weiterlaufen. Aber auch nur unter der Bedingung, wenn er jetzt auch mehr kommuniziert und ich habe gefragt, wie er denn jetzt so weiterschreiben will, kann ich ihm von meinem Tag erzählen, interessiert es ihn? Mhm. Er so, ja, schreib mir gern, was du so machst. Wir können auch gerne weiter Gute Nacht, Guten Morgen schreiben. Und er hat da auch eingesehen, dass er sich ab und zu dann jetzt mal die Zeit nehmen sollte, mich zu treffen, weil sonst lernt man sich ja auch nicht kennen.
Mhm.
Ja, da bin ich eben drauf reingefallen und seitdem ist es eigentlich auch nur noch schlimmer geworden. Also von ihm kommt immer nur noch weniger. Mhm. Ich bin jetzt aber an dem Punkt, mich trifft das nicht mehr so krass. Ich distanziere mich auch, also ich schreibe auch viel weniger. Da merke ich dann aber jetzt, ja okay, er kommt jetzt doch wieder so langsam an und er merkt, dass ich mich distanziere. Aber ich bin nicht mehr emotional abhängig, würde ich sagen.
Ja, also er hört sich auch wirklich ehrlicherweise...
Also die ersten Dates waren leider einfach so perfekt, dass ich mir dachte, das ist mein Mann. Aber ich weiß rational jetzt schon auch, dass das nicht das ist, was ich will. Und dass ich das nicht verdient habe.
Fühlst du dich auch so ein bisschen geblendet, weil er ja am Anfang irgendwas anderes dir signalisiert hat?
Ja. Definitiv. Also er hat mir wirklich ganz andere Sachen signalisiert und das hat mir auch gezeigt, wenn er will, dann kann er das auch. Aber ja, anscheinend will er eben nicht. Und eigentlich ist es dumm abzuwarten, aber irgendwie würde es mich trotzdem interessieren, ob jetzt doch noch was von ihm kommt.
Voll, und wenn es dich nicht belastet? Weißt du, wenn du so authentisch zu deiner Bestie sagen kannst, ich habe damit halbwegs meinen Frieden, ja dann mach.
Ja, ich muss aber auch sagen, meine For You-Page auf TikTok ist gerade sehr darauf trainiert, mir Pep-Talk zu geben, dass ich mich nicht von Männern abhängig machen muss. Und das hilft mir gerade wirklich sehr.
Okay, to be continued. Nathalie hängt noch so mit halbem Bein drin, das andere galoppiert schon davon. Und das Ergebnis ist jetzt eigentlich offen. Aber Dating ist ja auch 2026 immer noch so kompliziert und viele von uns können das wahrscheinlich doppelt unterstreichen. Was wir auf einem Online-Profil sehen, suche was Festes, gute emotionale Kommunikationsskills. Ich schwöre, ich habe genau das schon mal so gesehen. Es war eine volle Enttäuschung. Also auf Dating-Profilen
wird viel versprochen, was die echten Personen dann gar nicht so halten können.
Also wir sind nicht besonders ehrlich in den Online-Dating-Profilen. Man kann sagen, das zieht sich von leichter Optimierung, die dann auch kollektiv akzeptiert ist, bis hin zu Täuschung. Und vor der wird sich auch sehr gefürchtet.
Facts und Feelings-Ultras kennen Sie schon. Johanna Degen hört die hier. Sie ist Sozialpsychologin und forscht unter anderem zu Dating-Apps. Mit ihr haben wir über Selbstdarstellung und Unehrlichkeit auf Dating-Apps gesprochen. Johanna Degen sagt, sich so ein bisschen optimierter darzustellen, ideales Foto von sich, Licht, Hammer. Also das wird gesellschaftlich akzeptiert, aber Täuschung, das ist eine andere Kategorie. Also wenn was einfach nicht stimmt. Und worum es da genau geht, es hat mich schon noch ein bisschen überrascht.
Heteromänner haben Angst, dass Frauen kürzere Haare haben als auf den Profilbildern. Oder in Bezug auf Korpulenz, und Frauen fürchten bei Männern, dass die sehr viel gemogelt haben, was Körpergröße angeht. Da gibt's auch eine sehr lustige Studie dazu, die ich gerne zitiere. Und die Studie, die gezeigt hat, dass homosexuelle Männer in ihren Datingprofilen 8 Zentimeter im Durchschnitt kleiner sind als Heteromänner, was natürlich nur aussagt, dass Heteromänner sich größer schummeln.
Und dass wir schummeln, also die Motivation dafür, hat unterschiedliche Gründe. Wir werden belohnt zum Beispiel. Wir bekommen mehr Matches. Es ist also sinnvoll, sich auf eine bestimmte Art darzustellen, wenn wir wissen, das kommt an, sagt Johanna Degen.
Und dann gibt es aber die Logik, die wir zwischen Menschen produzieren. Nämlich zum Beispiel, dass wir uns nicht besonders viel Zeit lassen, die Profile anzuschauen und auch ja so besonderes Verhalten sehr stark sanktionieren, wo wir dann selber dazu beitragen, dass es eigentlich redundant wird, online zu sein. Und da kann man sich auch an die eigene Nase fassen. Und das führt dann auch dazu, dass man zum Beispiel in der Dating-Atmosphäre, die man als relativ gefährlich oder gefährdend wahrnimmt. Es geht nicht besonders anerkennend und wohlwollend zu, dass man dann wenig Authentisches von sich zeigt, weil man sich dann noch vulnerabler zeichnen würde. Aber das produzieren nicht die Apps oder die Algorithmen, das produzieren wir miteinander.
Auch irgendwie krass, ne? Und dann wieder voll verständlich. Im Kern haben die meisten von uns wahrscheinlich Angst, verletzt zu werden. Und die Absichten beim Online-Dating sind auch einfach sehr komplex.
Viele sind online, um eine gute Zeit zu haben. Wenn man jemanden findet, mit dem man sich anfreunden kann, freut man sich. Wenn nur das Sexting Spaß macht, cool. Wenn ein Date Spaß macht, umso besser. Wenn ich jemanden heirate und ein Tinder-Baby kriege, yay, wenn das mein Ziel war. Aber es ist nicht so, dass man sagen könnte, derjenige sucht hier Sex, derjenige sucht hier XY. Alle suchen eigentlich einen Moment, der Sinn macht und wo man anerkannt und gesehen wird. Und dann entwickelt es sich in unterschiedliche Richtungen. Und dann glauben wir so, ich suche eigentlich nur was Kurzes oder ich meine es total ernst. Aber oft ist es sehr komplex, was man da sucht.
Also hier nochmal. Sich selber unsicher sein. Voll verständlich. Ein Foto nehmen, wo man vielleicht besonders hot aussieht. Auch verständlich. Aber andere bewusst täuschen, will was Exklusives schreiben und dann doch Poli sein, das geht gar nicht. Wie können wir also erkennen, ob sich jemand authentisch zeigt? Und wie checken wir bei uns, ob wir selbst eine realistische Version von uns zeigen? Dafür habe ich mich mit Katharina Eder verabredet. Sie ist systemische Therapeutin und arbeitet unter anderem zu Bindungstypen. Sie sagt, 100% authentisch können wir uns sowieso nicht zeigen. Sie sagt, das ist ein schmaler Grat zwischen Dinge über uns erzählen, die Person muss uns ja auch kennenlernen und einschätzen lernen, und ich will nicht oversharen, ich will nicht alle meine Trauma auspacken. Ich brauche Selbstschutz.
Also ich darf auch, wenn eine Person, ich die noch nicht gut kenne, ein paar Sachen für mich behalten, um abzuschätzen, will ich der das anvertrauen oder nicht. Das sind ja potenzielle Informationen, die man der Person gibt, mit der die Person ja etwas anstellen kann. Das heißt, man muss sich so ein bisschen rantasten, je nachdem, wie lange man sich kennt, wie viel mir auch der Person preisgibt. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Das ist ein Gefühlsthema und ein, wie verbunden fühle ich mich mit der Person, wie viel Sicherheit gibt die Person mir auch.
Wie kann ich denn gerade so in der ersten Phase, wenn die Gefühle so hochkommen, sag ich mal, alles sich auch vielleicht so doll anfühlt, eher bei mir bleiben und auch checken, okay, was will ich denn gerade, wie geht es mir denn gerade, und nicht, sag ich mal, oh, etwas glitzert, da richte ich meinen Fokus hin.
Ja, manche Menschen verlieben sich deutlich schneller als andere. Manche sind auch sehr euphorisch oder begeisterungsfähig. Und solche Personen müssen sehr stark darauf aufpassen, sich nicht in Menschen zu verlieben, die vielleicht gar nicht so gut zu ihnen passen. Also ich empfehle da immer ganz gerne, dass sie sich vorher auch sachlich, so ganz unromantisch Gedanken machen,
was passt, auf was bin ich auf der Suche. Will ich mal Kinder zum Beispiel haben, dann brauche ich niemanden daten für eine Beziehung, der von Anfang an sagt, er möchte keine Kinder haben. Habe ich einen Hund und die Person mag keine Tiere, dann bringt das ja auch nichts. Also es macht Sinn, wenn man sehr emotional datet, sich vorher vielleicht eine Liste zusammenzuschreiben an Dingen, die einem wirklich wichtig sind und Dinge, die auf keinen Fall möglich sind in der Beziehung, um so ein bisschen eine sachliche Ebene reinzukriegen.
Ja, ich gebe dir recht. Das klingt im ersten Moment so ein bisschen Kontrolletti, aber andererseits hat man da vielleicht noch die Klarheit und kann dann so ein bisschen abgleichen und man möchte sich selber ja manchmal auch so Dinge erzählen oder will das, was wahr ist, was gar nicht so stimmt.
Wenn man dann mal verliebt ist, dann hat man so eine kleine rosa Brille auf und sieht die Sachen, die eigentlich zum Problem werden, irgendwie schöner oder will da nicht so ganz hinsehen, ne, und redet sich die Sachen schön und das gilt es einfach zu vermeiden.
Wie erkenne ich denn bei meinem Gegenüber, ob er oder sie das wirklich ernst meint oder auch, sag ich mal, das, was die Person sagt, auch so ist und umgesetzt wird?
Worte können viele Menschen nutzen für irgendwas, ne? Schlussendlich geht es ja darum, wie sich eine Person auch verhält. Also es muss einerseits schon ein bisschen zusammenpassen. Also passt das, was eine Person sagt, auch zu dem, wie sie sich verhält. Und gleichzeitig, wie fühle ich mich damit auch, ne? Weil es ist ja auch oft subjektiv, ob eine Person sagt, ja, ich möchte viel Kontakt. Was bedeutet denn viel Kontakt genau? Also das heißt ja nicht, dass eine Person lügt, wenn sie sagt, sie will viel Kontakt und lebt es dann nicht, sondern vielleicht hat die eine andere Definition von viel Kontakt. Hm. Und so geht es ja in vielen Bereichen. Aber schlussendlich ist es das, was eine Person uns gibt und das, was wir fühlen, das, was am Ende auch zählt.
Findest du, dass Mixed Signals in der Kennenlernphase automatisch eine Red Flag sind?
Es kommt darauf an, wie diese Mixed Signals gesendet werden, welche Begründung es dahinter gibt. Schlussendlich fühlt man ja eine Unsicherheit bei Mixed Signals. Und diese Unsicherheit, die sollte nicht auf Dauer sein. Sondern wenn wir eine Person kennenlernen, ist es schon wichtig, dass sich ein Gefühl von Sicherheit und Verbundenheit aufbaut. Und eine Person, die sehr unklar ist oder sehr schwankend ist, die verunsichert uns. Wenn das so der Fall ist, dann ist es sehr wichtig, mit der Person ins Gespräch zu gehen. Und wenn die das zum Kommunizieren kann, zum Beispiel, dass sie sehr starke Bindungsangst hat, daran arbeitet, vielleicht schon in Therapie ist und ganz klar kommuniziert, was sie braucht, um sich sicher zu fühlen, und man einen deutlichen Fortschritt über die Zeit merkt, dann muss es nicht zwingend eine Red Flag sein. Mhm. Aber wichtig ist es, ob die Person das Verständnis dafür hat und daran arbeitet und ob sich was verbessert.
Also ich wette, einige können das nachvollziehen. Gerade am Anfang hat man ja auch so ein bisschen Angst, zu viel zu sein. Man möchte sich, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen cool geben und kompromissbereit oder das vielleicht auch sein. Wie kommuniziere ich denn Erwartungen und Grenzen, ohne Druck zu machen oder, ich sage es jetzt mal so, abzuschrecken?
Ja, vor allem, wenn wir im Bereich mit Bindungsängstlern zu tun haben, haben viele Leute immer extrem viel Angst, diesen Druck zu machen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, dass man den eigenen Anspruch, den man hat, auch kommuniziert und nicht da immer zurücksteckt, weil sonst baut sich ja keine vernünftige Basis auf. Weil wenn wir 3 Monate lang unsere Bedürfnisse hinten anstellen und runterschlucken, irgendwann kommen die zurück und irgendwann will man auch fordern. Und dann sagt die Person, okay, warum willst du das jetzt auf einmal, wenn es jetzt 3 Monate lang in Ordnung war? Also man baut dann auch eine andere Erwartungshaltung auf, wenn man sich vorher so arg zurücknimmt. Ich habe schon so den Eindruck, die Erfahrung gemacht, dass es wichtig ist, bei einer Person, die einen wirklich kennenlernen will, so sein zu dürfen, wie man auch ist, dass man da nicht so wirklich zu viel ist, sondern dass eine Person dann sagt, hey, das passt nicht zu mir, wenn du das forderst, ich kann dir das nicht geben, dann funktioniert es mit uns beiden nicht. Aber Sinn ist nicht, sich extrem anzupassen an die andere Person, sondern schon ganz klar zu formulieren, was man für Erwartungen hat, was man braucht. Und vielleicht ist es vielleicht mehr, als andere brauchen, aber dann braucht man auch eine Person, die das leisten kann.
Ja, also eigentlich finde ich das wirklich auch, sag ich mal, gut zu hören. Und manchmal braucht man das ja auch so, weil Dating ist so kompliziert, sage ich mal. Und man hat da ja vielleicht auch so Erwartungen. Und dann fällt es ja auch schwer, so sich selber treu zu bleiben. Aber andererseits bringt es ja dann auch nichts, wie du sagst, wenn man sich dann so verstellt. Aber einfach so sich trauen, sich zuzumuten. Das nehme ich hier gerade nochmal aus dem mit, was du sagst.
Absolut, sich zuzumuten, hinter dem zu stehen, was man möchte und gleichzeitig auch sich zu fragen, möchte ich eine Person gerade wirklich kennenlernen, weil die Person interessant ist oder füllt die Person auch irgendeine Lücke in mir? Also nutze ich die Person gerade zur Bestätigung von unerfüllten Bedürfnissen, weil ich zum Beispiel einsam bin, weil ich unzufrieden bin. Das spürt das Gegenüber natürlich auch oft und das kann natürlich dann auch dazu führen, dass es nicht funktioniert, weil wir nicht ehrlich und authentisch sind, eine Person kennenzulernen, sondern eigentlich die Person gegenüber austauschbar ist. Also das ist so die andere Seite, die es vielleicht auch noch zu erwähnen gilt.
Wenn sich was verändert, und ich sag mal, das tut's ja, ne? Wir sind ja alles auch nur Menschen, wie kann ich das nicht persönlich nehmen? Wie kann ich denn nicht zu sehr in die Enttäuschung reingehen?
Ja, das ist natürlich schwierig, weil Dating ein sehr persönliches Thema ist. Ne? Man lernt sich ja auf der persönlichen Ebene kennen. Und wenn wir dann Ablehnung erfahren oder Abweisung erfahren, dann kommt sehr schnell das Gefühl hoch, okay, es lag an mir, ich bin nicht gut genug. Und gleichzeitig ist es sehr schwer, auf der Sachebene dann zu bleiben und zu sagen, es hat halt einfach nicht gepasst. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen, ne? Dass man für die passende Person auch gut genug ist. Für eine nicht passende Person ist man da auch tatsächlich nicht gut genug und das Gegenüber ist es auch nicht für einen. Ne? Also weil man ja eine Beziehung miteinander führen möchte und eine Beziehung bedeutet sehr viel Commitment, bedeutet sehr viel Kompromisse, das bedeutet sehr viel Lebenszeit miteinander vielleicht verbringen. Da muss auch einfach viel passen. Und es lohnt sich dort auch, einen gewissen Anspruch zu haben, wenn wir eine erfüllende und harmonische lange Beziehung haben möchten. Ich sage immer gerne den Spruch, vielleicht hat die Person, also das Gegenüber, eher erkannt, dass es nicht passt und man selbst hätte es auch noch erkannt.
Wie viele Chancen sollte ich denn geben? Wenn ich was anspreche und es ändert sich nichts, wann sollte man dann wirklich sagen, komm, jetzt Krönchen richten, weitergehen?
Ist es verständlich, wenn man eine Chance auf jeden Fall gibt, weil die andere Person kann ja nicht wissen, was man braucht und was man will, also Sachen ansprechen, die einem gerade missfallen oder die man sich anders wünscht, ist immer wichtig. Und eine Person daran nochmal zu erinnern, ist auch in Ordnung. Aber wenn eine Person beim dritten Mal es immer noch nicht umsetzt, dann ist halt die berechtigte Frage, möchte eine Person das nicht umsetzen oder kann sie es nicht umsetzen? Die Wahrscheinlichkeit, die reduziert sich so schon ab dem dritten Mal sehr stark, dass sich es noch ändert.
3 Chancen. Okay, also vorausgesetzt natürlich, ihr habt Bock, 3 Chancen zu geben. Ihr habt die Kraft, ihr wollt das. Im Zweifel auf das Bauchgefühl hören. Und ganz kurz, auch im Datingprozess kann sich natürlich was ändern. Das passiert. Aber cool kommunizieren, Leute. Nicht ghosten. Das schaffen wir, oder? Das hat ja auch was mit Grundrespekt zu tun. Das Team für diese Folge: Mo Lorenz, Philipp Adelmann, Anne Bohlmann, Stefan Krombach, Anton Stanislavski und ich, Charlene Rogal. Happy Dating. Lasst euch nicht unterkriegen. Danke, ciao.
Deutschlandfunk Nova. Facts und Feelings. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App.